Vor einigen Tagen, da ist unser Wasserkocher zu Hause kaputt gegangen. Und das merkt man dann, wenn man sich mal schnell einen Tee machen will oder wenn man das Wasser auf dem Herd nicht schnell genug heiß wird, dann macht man gleichzeitig einen Wasserkocher und gießt das noch in den Topf, damit es besonders schnell geht. Dann klappt das plötzlich nicht mehr. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und einen neuen Wasserkocher bestellt. Und was mich überrascht hat, ist, als er angekommen ist, war da eine Bedienungsanleitung dabei, gefühlt so dick. In 20 Sprachen wurde mir erklärt, wie ein Wasserkocher funktioniert. Die Bedienungsanleitung ist ganz schnell im Müll gelandet, weil ich habe gedacht, mit etwas Menschenverstand, Wasserkocher einstecken, Wasser rein, anschalten, Wasser kochen, fertig. So funktioniert es ja auch. Ich bin jetzt niemand, der sagt, ich schaue nie in Bedienungsanleitung rein. Es gibt Geräte, die sind relativ komplex und auch nicht unbedingt intuitiv zu bedienen. Und wenn wir dann wissen, wie das will, wie das geht, dann schaue ich schon auch rein, damit ich verstehe, wie die Funktion ist, wie ich das programmieren und einstellen kann, um das Gerät eben nach meinen Bedürfnissen zu nutzen. Wie ist das bei euch mit Bedienungsanleitungen? Mal so die Hand hoch. Wer von euch schaut denn in Bedienungsanleitungen rein? Und wer schaut eher nicht in Bedienungsanleitungen rein? Okay, die gibt es auch. Manchmal, wenn man nicht reinschaut, oder manchmal schaut man ja erst rein, wenn man feststellt, dass irgendwas nicht funktioniert. Das ist natürlich auch eine Option. Genau, also es war jetzt relativ gemischt und nicht nur rein Männer und Frauen so. Interessant, okay. Heute, wo wir mit der Reihe der Psalmen beginnen, da ist es doch auch schön, wenn man eine Bedienungsanleitung tatsächlich hätte, wie man denn mit dem Psalm umgehen soll. Also wir haben ja hier in dem Gespräch gerade auch schon gehört, wie Matthias und Roswitha geschildert haben, was und wie sie schon mit Psalmen gelebt und was sie mit ihnen erlebt haben. Das war schon richtig eingängig, vielen Dank dafür. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass die Bibel selbst in diesen 150 Psalmen, die wir in der Bibel haben, ganz bewusst an den Anfang in den ersten Psalm eine Bedienungsanleitung gestellt hat, nämlich wie wir mit den Psalmen umgehen können, wie wir sie lesen können und wie sie unseren Alltag positiv verändern können. Und diese Leseanweisung, die möchte ich jetzt gemeinsam mit euch anschauen. Und ich dachte, wir machen das gleich mal, um den Text ein bisschen lebendiger zu erleben, dass wir den gemeinsam lesen. Ich bitte euch mal aufzustehen, wenn das möglich ist. Wir haben dann den Psalmtext hier hinter mir und der ist relativ kurz, aber ich würde diese ausgerückten ersten Abschnitte lesen und ihr lest dann das nur zwei oder dreimal dann diese eingerückten Abschnitte. Psalm 1. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Ganz anders geht es denen, die nicht nach Gott fragen. Sie sind wie Spreu, die der Wind davonbläst. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen und in der Gemeinde der Treuen ist für sie kein Platz. Amen. Dürft ihr euch wieder setzen? Vielen Dank. Was euch gerade vielleicht aufgefallen ist in diesem Text, wir haben darüber geredet, wie tief uns die Psalmen bewegen können, dass es auch schon Lieder sind, die wir auch singen können. Und jetzt ist es schon fast überraschend, dass der Einstieg in die Psalmen keine großer Gott, wir loben dich Hymne ist. Wird man ja irgendwie denken, das Buch der Lieder hat einen Auftakt mit so einem richtig tollen, tiefgehenden, einprägsamen Text. Ist aber nicht so. Psalm 1 ist ein recht nüchterner Text, ein weisheitlicher Text. Das sind so Texte im Alten Testament, die aus der Lebensweisheit Ratschläge geben und sagen, so und so gelingt das Leben und ist reich und gesegnet. Dieser Psalm erklärt, kurz gesagt, was man macht und wie das Leben gelingt, wenn man sich nach Gottes Wort richtet und was eben geschieht, wenn man das nicht tut. Bevor wir jetzt so richtig in diesen Psalm einsteigen, möchte ich noch so ein paar grundlegende Informationen zu dem Psalm weitergeben. Also ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt insgesamt 150 Psalmen in der Bibel. Die sind über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten geschrieben worden. Nicht von einer Person, sondern von ganz verschiedenen Autoren. Da sind Leute wie David, Mose, Salomo dabei. Es sind mehr unbekanntere Leute wie auch Asafs, die Söhne Korachs. Und aber auch ein Drittel der Psalmen, da wissen wir überhaupt nicht, von wem die geschrieben sind. Also ein ganz buntes Programm, was aber ganz bewusst angeordnet ist. Da sage ich in einer der späteren Predigten noch ein bisschen was zu dieser Struktur, so in 5 große Bücher. Und ganz am Anfang ist jetzt dieser erste Psalm gesetzt worden. Dieser Begriff Psalm, wie wir ihn heute kennen, der kommt von diesem altgriechischen Wort Psalmos. Psalmos bedeutet Saitenspiel oder Lied, also ein Lied, was mit der Saite begleitet wird. Ist schon fast wie der Name Lautenschläger, weil das Verb heißt tatsächlich ein Lied mit Saiten begleiten. Also eigentlich ist, könnte man schon fast sagen, es klingt wie Lautenschläger. Im Hebräischen steht da Sefer Tehillim, das Buch der Lobpreisung, also auch der Lieder der Lobpreisung zu Gott. Manche Lieder, also dass Psalmen Lieder sind, erkennt man auch daran, dass es in manchen Psalmen diese Anweisungen dazwischen oder am Anfang gibt, nach der Melodie so und so zu singen oder mit diesem und jenem Instrument zu spielen. In der hebräischen Bibel ist es jetzt interessant, dass die Psalmen nicht ganz am Anfang stehen, sondern den dritten großen Hauptteil eigentlich eröffnen. Am Anfang der Bibel ist die Geschichte im Blick, die Gott mit seinem Volk und mit den Menschen geht. Im ersten großen Block kennen wir auch als Weisung oder als Torah. Dann kommen die Nehivim, also die Propheten, wo beschrieben wird, was die Propheten sagen dem Volk und wie sie das Volk leiten. Und nun im dritten großen Teil, den Schriften, mit denen eben der Psalm, der Auftakt, den Auftakt bildet, da kommen jetzt die Gläubigen selber zu Wort. Sie antworten, sie begegnen Gott auf Du und Du. Sie sagen, was sie bewegt. Kein Mensch ist zu klein, um nicht zu Gott zu kommen. Sie reden mit ihm, sie sprechen mit ihm, sie schütten ihre Gefühle aus, sie loben, sie preisen, sie klagen, sie jubeln, sie schreien. Alles legen sie von Gott hin. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum die Psalmen uns heute so tief ansprechen. Weil oft Psalmen in ihren Aussagen ein Stück allgemein und offen gehalten sind und damit auch mich einladen, mich in diesen Texten, in dieser Trauer oder in dieser Freude oder was auch immer wiederzufinden und das auch in meinem Leben zu entdecken. Und damit jetzt zu Psalm 1. Psalm 1 beginnt mit einem Glückwunsch, mit einem herzlichen Glückwunsch, könnten wir sagen. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebot missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. 2 grundlegende Arten werden genannt, wie Menschen Gott begegnen können. Es gibt die, die mit Gott unterwegs sind. Sie werden in manchen Übersetzungen auch die Gerechte genannt. Und später kommen dann die, die eben nicht mit Gott unterwegs sein sollen. Die werden als gottlose Sünder oder auch Spötter in der Luther-Übersetzung bezeichnet. Die werden sich so ein bisschen gegenübergestellt. Und interessanterweise gilt als Grundlinie erstmal ein Negativbeispiel. Es wird ein Beispiel eingeführt. Es wird gesagt, jemand ist ganz glücklich, der eben 3 Dinge erstmal nicht tut. Was wird gesagt? Der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und der nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Die Anweisung ist deutlich. Willst du ein glückliches Leben? Ja, dann halte dich mal von diesen Menschen fern. Nach den Menschen, die ihre eigenen Maximen zu ihrem Leben und als Orientierung vorsetzen und nutzen. Und das klingt ja schon so ein bisschen krass, so nach dem Motto, ihr die Frommen, ihr die Gläubigen, ihr die mit Gott unterwegs sein sollen, jetzt zieht euch doch mal vor allen anderen zurück, haltet euch fern, wenn ihr in eurem Kreis bleibt, müsst ihr keine Angst mehr haben vor den schlechten Einflüssen, ihr müsst euch nicht überlegen, was richtig und falsch ist, denn hier ist der Bereich der Gläubigen, da seid ihr und da ist der Bereich der Welt, da bleibt ihr lieber vorn. Aber wenn wir das so verstehen, dann ahne ich, dass das der Anfang vom Ende ist, denn wenn ich ehrlich bin, steckt ja auch Böses in mir selber drin, das merke ich. Wenn wir uns von Menschen abgrenzen würden durch diesen Vers, dann würden wir schnell ganz alleine dastehen. Und es ist auch nicht das, glaube ich, was Jesus möchte. Christen gehören in die Welt, weil Gott die Welt liebt, sendet er ja Jesus. Und das Evangelium muss ja gerade zu den Menschen, die Gott eben noch nicht kennen. Was meint dann dieser erste Vers? Wenn wir genau hinschauen, dann sagt der Vers ja gar nicht, trenn dich ab, sondere dich ab, begegne diesen Menschen gar nicht. Vielmehr sagt dieser Vers, lass dich doch nicht verführen, nimm diese Menschen doch nicht als Beispiel für deinen Lebenswandel. Das ist was ganz anderes. Menschen, die an Gott glauben, gehören mitten in die Welt hinein, aber es heißt nicht, dass sie alles mitmachen müssen. Diejenigen, die Gottes Gebot missachten und dadurch lieblos, egoistisch, unsolidarisch, rücksichtslos unterwegs sind, das sind keine guten Vorbilder. An denen orientiert euch nicht. Ihr sollt euch an was viel Besserem orientieren. Und jetzt fragt man sich, ja, an was, an welchen Werten und Normen sollen wir uns orientieren? Und das sagt dann direkt der Vers 2 weiter, der das jetzt positiv formuliert. Wieder dieses, wie glücklich ist ein Mensch, oder Luther übersetzt, wohl dem. Vers 2, wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Also viel besser, als sich an irgendwelchen Menschen zu orientieren, die Gott gar nicht im Blick haben, ist es, sich an Gottes Weisungen zu orientieren. Hier wird so ein bisschen ein Idealbild entworfen, jemand, der Tag und Nacht in Gottes Weisungen liest. Wer also mit dem Schöpfer, mit Gott, der Kraftquelle des Lebens verbunden ist, der ist mit dem Leben verbunden. Zweimal steht hier das Wort, der Freude hat an der Tora, an dem Gesetz oder Weisungen ist es hier übersetzt. Also der Freude hat an Gottes Tora, der sie verinnerlicht, also Tag und Nacht liest. Gottes Willen zu kennen, das erinnert uns daran, was er für uns möchte. Und was Roswitha gerade in der Einleitung erzählt hat, dass man so einen Psalm nicht nur einfach mal liest, sondern vielleicht auch eine ganze Woche lang immer wieder jeden Tag liest, irgendwann hat man den ja im Kopf. Irgendwann kommen einem diese Verse in Situationen, in denen man steckt und man merkt, ja, dieses Wort spricht jetzt auch mitten in meinen Alltag hinein. Und das ist dieses Verinnerlichen, Tag und Nacht die Tora lesen. Vor sich hin murmeln ist dieses hebräische Wort, auch dieses Nachsinnen über Gottes Wort. Vor sich hin murmeln, immer wieder wiederholen, dieses Wort oder diese Worte verinnerlichen und daran denken. Mir geht das so, wenn ich Gottes Worte verinnerliche, auswendig lerne, daran denke. Ich habe auch überlegt, als ihr von euren Lieblingspsalmen geredet habt, Psalm 27, ist mir sofort, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und der letzte Vers, harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Warum? Weil meine Frau und ich vor vielen Jahren den mal auswendig gelernt haben, oder auch diese Verse. Und immer wieder in Lebenssituationen oder wo du es erwähnt hast, kommen diese Verse und können einem Orientierung schenken. Und das merke ich immer wieder so konkret im Leben, aber eben auch, wenn ich Gottes Wort, wenn ich Psalmen, wenn ich die Bibel lese, merke ich, welche Zusagen darin stecken, aus denen ich Kraft schöpfen kann. Dass Gott mich wunderbar gemacht hat, dass ich zu ihm kommen kann mit meiner Freude, mit meinem Leid, dass ich getragen bin, dass er mitgeht durch alle Höhen, durch alle Tiefen. Er verlässt mich nicht, er steht mir in schwierigen Zeiten bei und immer wieder werde ich an diese Dinge erinnert. Und wenn ich nicht mit Gott verbunden bin, wenn ich das nicht kenne, hier im Psalm wird gottlos gesagt, von den Gottlosen geredet. Das sind ja in erster Linie mal Menschen, die Gottes Zusagen nicht kennen, die nicht die Kraft daraus ziehen können für ihr Leben, weil sie diese Zusagen nicht kennen, dann fehlt mir was für mein Leben. Ich merke, ich werde gestärkt, ich bin von Gott gewollt, ich bin geliebt, ich bin angenommen und deshalb muss ich mich nicht über andere stellen, deshalb muss ich nicht sagen, ich muss andere klein machen, um selbst groß zu werden. Nein, ich bin wunderbar von Gott geschaffen und angenommen und daraus, aus diesem Wissen und aus diesem Vertrauen daraus ziehe ich Kraft. Wie gut ist es also für den Menschen, der regelmäßig dieses Wort liest, veranschaulicht, verinnerlicht, Tag und Nacht darüber nachdenkt. Der findet Halt und Orientierung. Jetzt gibt es ein wunderbares Bild, was da aufgegriffen wird, wie es diesen Menschen geht. Da heißt es dann in Vers 3, er gleicht einem Baum am Wasser, einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Wenn ich mir das so innerlich vorstelle und die Augen schließe, dann denke ich an so einen prachtvollen Baum, der an so einem gurgelnden Bach steht und der grüne Blätter hat und man hat Schatten unter diesem Baum und ja, man kann sich da so hinsetzen und ist getragen. Also ein wunderbares Bild. Und ich meine, wer möchte das nicht, mit so einem gut verwurzelnden, frischen Baum verglichen zu werden? Jemand, der an Gott glaubt, der ist stark, der ist frisch, der hat zu trinken, der wird nie durstig, der ist gekräftigt, klingt so ein bisschen nach Glaube an Gott und alles wird gut. Also ein wunderbares Bild. Die Frage ist, deckt sich das auch immer mit unseren Erfahrungen? Manchmal ist das wahrscheinlich nicht so. Ich sage gleich dann später noch was dazu. Ich möchte jetzt aber noch mal weitermachen und durch diesen Psalm noch durchgehen. In den Versen 4 und 5 geht das dann weiter und der Psalmist, der spricht auch eine Warnung aus. Gerade hat er ja betont, wie toll es ist, sich an Gottes Wort, an seine Zusagen und Weisungen zu halten. Und jetzt zeigt er eben auch die Gegenseite, Vers 4 und 5. Ganz anders geht es denen, die nicht nach Gott fragen. Sie sind wie Spreu, die der Wind davonbläst. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen und in der Gemeinde der Treuen ist für sie kein Platz. Ich weiß nicht, ob euch noch Spreu so richtig im Bild ist. Also die meisten von uns werden jetzt in der Landwirtschaft nicht mehr aufgewachsen sein, vielleicht noch so ein bisschen von den Eltern oder Großeltern. Also beim Dreschen von Getreide, diesen Dreschflegel, das ist so ein, wie so ein langer Stab mit oben so einem Prügel dran und da wird auf diese Getreideähren gedroschen und dann platzen die auf, die Körner gehen raus und das, was übrig bleibt drumherum, wo das Korn gehalten wird von der Getreide, das ist die Spreu, die bleibt liegen. Und in früherer Zeit, da hat man eine Schaufel genommen und hat das einfach in die Luft geworfen und dann kam so ein bisschen Wind und die Spreu ist ja einfach ganz, ganz trockenes Laub, kann man sagen, wurde weggetragen und die wertvollen Körner, aus denen das Brot gemahlen wird, die fallen runter und werden dann eben verwendet, um daraus später Mehl herzustellen und Brot zu backen. Und jetzt wird hier gesagt, diejenigen, die eben nicht mit Gott unterwegs sind, die sind wie die Spreu. Die haben keinen Bestand, die sind eigentlich zu nichts gut. Spreu wird eigentlich nur weggeworfen, verbrannt, braucht man gar nicht. Und ich habe mich gefragt, ob sich das mit meinen Erfahrungen auch so im Alltag deckt. Manchmal überlegt man, dass doch gerade diejenigen, die skrupellos unterwegs sind in unserer Wirtschaft, die Firmen, die als erstes ihre Arbeiter entlassen oder ausbeuten, manchmal die sind, die ganz oben stehen oder die am meisten Erfolg haben. Manchmal ist es nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass gerade die besonders fromm und ethisch korrekt und moralisch bewusst unterwegs sind, so den Erfolg haben und gesegnet sind. Aber Psalm 1, der sagt hier ein Gegenbild. Der würde das vielleicht gar nicht leugnen, dass manche Leute vielleicht äußerlich erfolgreich sind. Aber er sagt auch deutlich, ein Leben ohne Gott ist genauso viel wert wie dürres Laub. Am Ende hat es kein Gewicht und am Ende hat es keinen Bestand. So heißt es ja dann in Vers 5, vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen und in der Gemeinde der Treuen ist für sie kein Platz. Das ist so ein bisschen wie ein Parallelismus formuliert, das eine und das andere ist ähnlich. Als Christen denken wir vielleicht sofort, da ist jetzt irgendwie von einem Weltgericht die Rede. Ich glaube, das war den Leuten im Alten Testament noch gar nicht so im Kopf. Das ist das, wo wir als Christen vielleicht heute zuerst nachdenken. Für die Menschen damals, die haben sehr viel mehr diesseitiger gedacht, gehen viele Ausleger davon aus, dass sie vielleicht an diese Einzugsliturgie in den Tempel denken. Also wenn die Juden sozusagen in ihren Tempel sind, um da Gottesdienst zu feiern, da gab es eine Einzugsliturgie und da wurde man am Anfang gefragt, bist du würdig, in den Tempel zu gehen? Und dann hat man gesagt, ja, ich habe mich reingehalten oder gereinigt, was die Juden eben an Vorschriften hatten. Ich darf in den Tempel gehen. Diejenigen, die da Nein gesagt haben, die haben sich wahrscheinlich gar nicht erst angestellt, aber wenn sie sich angestellt hätten und dann fällt ihnen ein, oh nein, ich habe doch das Reinigungsritual nicht vollzogen, was ich hätte machen sollen, die müssen dann sagen, nein, geht nicht. Die konnten nicht bestehen, für die war kein Platz unter der Gemeinde der Treuen. Die mussten also draußen bleiben bis zum nächsten Tempelbesuch, wo sie sich dann vorher gereinigt hatten. Das ging also nicht. Der letzte Vers, der fasst dann das jetzt nochmal zusammen, diese zwei Richtungen. Der Herr kennt die Taten der Menschen, die auf ihn hören, heißt es in Vers 6, und er behält sie im Gedächtnis. Aber von denen, die nicht nach ihm fragen, bleibt keine Spur. Also wer Gott kennt, der findet eben beim Gehör Anerkennung, bleibt in seinem Gedächtnis, wird begleitet, geschützt, getragen. Und derjenige, der das nicht tut, deren Weg oder dessen Weg vergeht. Ich habe mich gefragt, was wir aus diesem alten Weisheitslied mitnehmen können, für die Psalmen insgesamt, aber eben auch jetzt für unser Leben, damit das ein bisschen konkreter wird. Und ich finde in diesem Psalm so drei Dinge. Das erste ist eine Einladung, die dieser Psalm ausspricht. Das zweite ist eine Warnung, die dieser Psalm ausspricht. Und das dritte, würde ich sagen, ist eine Zusage, die in diesem Psalm steckt. Erstens zur Einladung. Ich habe entdeckt und gemerkt, Psalm 1 ist eine große Einladung, über Gottes Weisungen nachzudenken. Dass mit diesem Thema, mit diesem Psalm, mit dem Psalm 1, dass die ganze Bibel oder das ganze Buch der Psalmen in der Bibel eröffnet wird, das legt ja nahe, es ist ja so eine Anleitung, wie der Psalter gelesen werden soll. nämlich als eine Art neue Tora, wie ein Buch, wie eine Weisung von Gott, über die man nachdenkt und lehrt, über die man studieren kann, Tag und Nacht und worüber man auch zu einem glücklichen Leben findet. Und ich finde es toll, dass jetzt hier nicht zunächst das, was wir ja eigentlich erwarten, was sind denn die Auswirkungen in deinem Leben, was ist das konkrete Handeln in den Blick genommen wird, sondern zuerst wird gesagt, naja, bevor du handeln kannst, musst du ja mal drüber nachdenken, das reflektieren, darüber nachsingen, sinnen. Das Umsetzen ist das Ziel, aber es beginnt damit, drüber nachzudenken, zu reflektieren. Und das ist so wichtig, weil wir ja nicht immer nur gleich handeln können. Ich habe einen Theologen neulich gehört, der hat gesagt, je weniger reflektiert wird, desto mehr Reflexe gibt es. Je weniger Reflexion, desto mehr Reflexe. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir eigentlich die Dinge, die wir da lesen und von Gott als Weisung erfahren, wie wir damit umgehen. Es ist ja so, dass gerade die Psalmen manchmal ganz gegensätzliche Perspektiven aufzeigen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Psalm 103 gesagt wird, dass Gott uns all unsere Schuld vergibt und uns von all unseren Gebrechen, so kennt ihr es vom Lied, großer Gott, wir loben dich, oder wörtlich von allen Krankheiten auch befreit. Das ist der Psalm 103 und spannend ist ein Psalm vorher, im Psalm 102, da klagt jemand und sagt, meine Tage gleichen dem Schatten, der am Abend länger wird, ich verdorre wie das Gras und ein bisschen später heißt es, aber jetzt mitten im Leben hat Gott meine Kraft gebrochen und meine Lebenszeit verkürzt. Und jetzt fragt man sich, was ist denn nun, heilt Gott alle meine Krankheiten oder verkürzt er gar meine Lebenszeit? Und das Spannende finde ich, dass das für Juden nicht automatisch ein Problem darstellt, sondern dass sie sagen, es sind zwei Perspektiven auf das Leben und es gibt Situationen, da stimmt das eine für mich und da erlebe ich genau das und es mag Situationen geben, wo ich klage und wo genau das andere in meinem Leben sich erweist. Was ist es nun? Von rabbinischen Schulen ist bekannt, dass die mit diesen verschiedenen Perspektiven, die wir manchmal vielleicht auch fast als Widersprüche wahrnehmen, dass das für sie eine Herausforderung und eine Freude war, darüber zu diskutieren. Also die Schüler wurden ermutigt, streitet über die Tora, wenn ihr drüber nachdenkt. Ihr verinnerlicht sie nicht, indem ihr was auswendig lernt und sagt, das ist die Wahrheit, so ist es richtig, sondern streitet darüber. Drängt darüber nach, überlegt, welche Perspektive stimmt. Erkenntnis ist nicht immer linear. Man nähert sich ihr zirkulär, indem man das eine und das andere hört, indem man nachdenkt und sich fragt, was ist denn jetzt richtig? Und das Schöne finde ich, dass das schon in diesem Begriff Torah drin steckt. Das kommt ja von einem Verb, was lehren oder unterweisen heißt. Die meiste gängige deutsche Übersetzung für Torah ist ja eigentlich Weisung. Es ist eine Weisung. Es geht also darum, dass Menschen sich von Gott den Weg weisen lassen wollen. Juden suchen also, wenn sie Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenken, nach Weisung, nach Weisheit von Gott, nach der Frage, wie kann ich mein Leben weise gestalten und wie kann es gelingen? Und ich finde das ganz spannend, weil meine Frage ganz oft war oder auch öfters ist, was ist eigentlich richtig und was ist falsch? Mir geht es oft um die Wahrheit, wenn ich die Bibel lese. Was ist jetzt wahr? Heilt Gott alle Krankheit oder ist er jemand, der sogar meine Lebenstage vielleicht verkürzt? Was ist wahr? Und der Jude würde andersrum fragen und sagen, naja, worin steckt Weisheit? Und er würde merken, in beidem steckt Weisheit und Wahrheit. Beides stimmt in Lebenssituationen und gemeinsam kann ich mich der Wahrheit, die ja am Ende Gott selbst ist, so kann ich mich Gott nähren. Ich finde das schön, weil Weisheit was ist, wo ich miteinander streiten und trotzdem gemeinsam unterwegs sein kann, während Wahrheit den Aspekt hat, dass ich den anderen damit ausgrenze. Weil wenn ich sage, Gott heilt alle Krankheit, dann ist das andere natürlich falsch und kann nicht wahr sein. Aber den Juden, die gehen mit Weisheit an die Schrift, die suchen nach Weisheit, nach Weisung, die sind lernbereit, die sind offen, die lernen auch von Gottes Weisung, wie sie sie halten und wie sie ein gutes Leben finden können. Und damit zu diesem zweiten Punkt, also ersten, ein bisschen länger ausgeführt, das ist eine Einladung zum Nachdenken über Gottes Weisungen. Der zweite Punkt ist eine Warnung, wer Gottes Weisungen ignoriert, von dessen Leben bleibt keine Spur. So wird es ja hier im Psalm formuliert. Psalm 1 ist, würde ich sagen, keine Drohung, aber es ist eine Warnung. Es wird gesagt, wenn dein Leben nicht die Frucht bringt und nicht so gut ist, wie du dir das wünschst, vielleicht mag es daran liegen, dass du nicht mit diesem Gott unterwegs bist, weil seine Weisungen und Gebote, die möchten dir ein erfülltes und gutes und reiches Leben schenken. Ich glaube nicht, dass hier von Himmel oder Hölle die Rede ist. Ich glaube aber schon, dass die Frage ist, bist du mit Gott unterwegs oder nicht? das Denken, Himmel und Hölle, das gibt es ja erst im Neuen Testament so richtig, gibt es nur so Andeutungen im Alten Testament. Und hier ist jetzt auch gar nicht vom Totenreich oder Scheol, wie es an anderen Psalmen die Rede ist, wird hier gar nicht gesprochen. Ich glaube, dass für die Juden das Gericht, das hier genannt wird, vor allem erstmal diesseitig ist. Es wird vom Prinzip gesagt, wer Gottes Wege und damit ihn selbst in den Wind schießt, der muss sich nicht wundern, wenn sein Leben nicht von diesem Guten und Gesegneten und Glücklichen geprägt ist, sondern wenn es ihm an Gutem vielleicht sogar mangelt. Und deshalb diese Anfrage an einen selbst: Bin ich mit Gott unterwegs? Folge ich dieser Einladung, sinne ich über sein Wort nach, möchte ich nach seinem Willen leben und ein reiches Leben finden. Und damit zu dem dritten, zur Zusage, die in diesem Psalm drinsteckt, dieses tolle Bild: Wer mit Gott unterwegs ist, der gleicht einem Baum am Wasser. Ich habe ja vorhin beschrieben, wie ich mir diesen wunderbaren Baum vorstelle. Nur ist es so, dass ich mich manchmal nicht so wie dieser Baum fühle, so ganz frisch. Also es gibt so Tage, nach manchen so Nächten, wo die Kinder öfters mal kommen, ein Aufwecken oder was auch immer ansteht, da fühle ich mich nicht frisch und stark, da fühle ich mich mehr erschöpft, kraftlos, schlapp. Manchmal bin ich motiviert im Glauben und voller Kraft und Saft und manchmal auch irgendwie, ach, jetzt musst du das Nächste vorbereiten, gerade habe ich gar keine Inspiration, ich fühle mich ausgelaugt und erschöpft, eher durstig. Ich fühle mich vielleicht nicht so wie der kraftvolle Baum, sondern eher wie so ein kleiner Busch, der so kurz vorm Vertrocknen steht. Und ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, ob das nur mir so geht oder euch auch so. Ich vermute, die Erfahrung, die ich mache, ist meine Erfahrung, die haben auch oft andere in ihrem Leben. Wir begegnen in diesem weisheitlichen Text, in diesem ersten Psalm natürlich einem gewissen Idealbild und so einem etwas vereinfachten Lebensprinzip. In den weisheitlichen Schriften gibt es immer wieder diesen Tun- und Ergehenszusammenhang. Da heißt vom Prinzip, tue etwas und was du tust, das hat Folgen. Und in diesem Psalm ist es ein relativ einfaches Bild. Wenn du gut mit Gott unterwegs bist und auf seine Weisungen achtest, dann wird dein Leben gelingen. Und umgekehrt, wenn du das nicht tust, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dein Leben nicht gelingt. Das ist natürlich eine grobe Vereinfachung, die in vielen Fällen vielleicht doch durchaus stimmt, dass Menschen gesegnet sind, die mit Gott unterwegs sind. Aber wir haben ja auch Fälle, wo das nicht so ist. Und es ist jetzt nicht so, dass das Buch der Psalmen das total gar nicht kennen würde oder leugnen würde. Wenn wir zum Beispiel über Psalm 73 stolpern, dann merken wir, dass dort ein Mensch an Gott glaubt und klagt. Und sagt Gott, ich glaube dir, ich achte auf deine Weisungen und Worte, ich folge dir nach, ich tue Gutes und mir geht es wirklich dreckig. Mir geht es richtig schlecht. Und wäre das nicht schlimm genug, ich schaue meinen Nachbarn an, der ist alles andere als fromm. Ja, und der feiert und jubelt und der ist gesund und glücklich und dem geht's super. Also es ist schon auch eine Erfahrung, die Menschen kennen und machen. Und es ist vielleicht auch eine Spannung, mit der wir leben müssen. In manchen Fällen ist es nicht so, dass der Gesunde glücklich ist. Und es ist auch nicht immer nur ein Maßstab daran zu sagen, wenn es mir gut geht, ist auch mein Glaube gut. Es gibt ja auch diese Theologie, die man manchmal von ehemaligen amerikanischen Präsidenten hört, nach dem Motto, ich stehe ganz oben, ich bin an der Spitze, ergo, Gott meint es gut mit mir, ich bin gesegnet, ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Das kann man vielleicht auch nicht direkt sagen. Es gibt diese Spannung, dass manchmal die nicht nach Gott fragen, denen geht es scheinbar gut und man selber, obwohl man nach Gott fragt und versucht, sein Bestes zu geben und ihm nachzufolgen, erlebt das nicht. In Bezug auf unser Leben hier und heute bleibt diese Spannung. Ich glaube nicht, dass Menschen, die an Gott glauben, kein Leid, keine Schicksalsschläge, keine Katastrophen irgendwie erleben. Erleben Menschen auch. Und manchmal, wenn ich so die Open Doors Hefte lese und auch da Berichte lese, da sind Menschen mit Gott unterwegs und gerade weil sie an Gott glauben, haben sie es manchmal schwer, erleben Verfolgung und Anfeindung. Aber ich glaube, das hat eben nicht automatisch immer eine Ursache in einem mangelnden Glauben. Ich denke, man muss auch hinter die Fassade schauen. Und schauen, dass das ein allgemeines Bild ist, was hier gesagt wird, was stimmt und was gilt. Und ich bin oft überrascht, wenn ich Berichte von Menschen lese, die eben schwierige Zeiten, vielleicht Verfolgung erleben und die dann trotzdem merken, Gott segnet sie in dieser Erfahrung. Er gibt ihnen Kraft durchzuhalten und manchmal schenkt er sogar Liebe, Menschen zu vergeben, die Fürchterliches ja, ihnen angetan haben. Ich glaube, da wird dann dieser Text wiederum deutlich. Und deshalb möchte ich das jetzt nicht nur lesen als eine Aussage, wo ich denke, naja, manchmal lebe ich das ja gar nicht so, sondern ein Stück weit als eine Zusage von Gott, dass er sagt, hey, wenn du mit mir unterwegs bist, dann bin ich dieses Wasser des Lebens für dich. Dann gebe ich dir diese Kraft, dann stehe ich dir bei, dann gebe ich dir neue Lebensenergie. dann wünsche ich mir, dass du dieser Baum bist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Weil ich werde dich versorgen mit allem, was du brauchst, auch in der Dürrezeit, Jahr für Jahr. Alles, was ich dann dazu beitragen kann, das ist das, was ich mir sowieso wünsche. Ich möchte an Gott dranbleiben. Es ist nicht immer leicht, aber es ist genau das, was ich mir für mein Leben wünsche und für dein Leben. Und ich hoffe, dass wir die nächsten Wochen, wenn wir dann die folgenden Psalmen auch noch lesen, also es wird jetzt erstmal zwei geben, dann gibt es auch mal einen anderen Gottesdienst dazwischen und dann gibt es wieder zwei oder drei Gottesdienste dazu, dass wir da einfach eintauchen in dieses Gebetsbuch der ersten Christen auch, in diese Psalmen, merken, dass Gott uns nahe kommt und dass er dieses lebendige Wasser gibt, das uns eben Lebenskraft gibt, das unseren Durst stillt. Amen.